Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 27. Februar 2026, gleich dem 8. Esfand 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Im Reich des Freundes«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Der iranische Dichter, aus dessen Leben wir heute weiter berichten, wurde in der Welt unter dem Namen Rumi berühmt. Seine Werke wurden in verschiedene Fremdsprachen übersetzt. Rumi hat im 7. Jahrhundert nach der Hijra gelebt. Das war das 13. Jahrhundert nach Christus. Sie haben erfahren, dass Jalaleddin Muhammad Balkhi im Iran als Molavi und Molana und in westlichen Kreisen als Rumi bekannt, in der Stadt Balch auf die Welt gekommen ist, die damals zu Groß Khorasan und damit zu Iran gehörte. Wegen dem Mongoleneinfall war sein Vater Bahauddin Walad mit ihm und der Familie von Balch fortgezogen, bis sie schließlich in Anatolien, welches in der heutigen Türkei liegt, sesshaft wurden. Zuerst in Laranda, heutiges Karaman, und dann in Konya. Der Gouverneur von Laranda begrüßte ihn herzlich. Er war dem seldschukischen Sultan Alaaddin Kaygrobad unterstellt. Er benannte eine der Moscheen in dieser schönen Stadt nach dem Vater von Molavi. In Laranda gab es noch schöne Bauten aus der Zeit des Byzantinischen Reiches und sogar noch aus der griechischen Antike. Dem gealterten Bahauddin gefiel die friedliche Stimmung in dieser Stadt. Dort konnte er in einer sicheren Umgebung lehren. Es war in dieser Stadt, in der auch Molavi zum ersten Mal Wissen lehrte und Ansprachen hielt. Sein Vater und dessen Anhänger hatten ihn dazu angespornt. Molavi hatte sich die Fertigkeit angeeignet, sein Wissen über den Koran, die Überlieferung, Kalam, Beweislieferung und Mystik, sowie Literatur und Dichtung in seinen theologischen Ansprachen durch Erzählungen und Beispiele nahezubringen. Auf diese Weise gewann er viele Herzen. Der Rum Seljuke, Sultan Alaaddin Kairobot, erfuhr davon, dass Molavis Vater Bahauddin Walat in der Gegend von Laranda, Malatya und Ersinjan sehr geschätzt wurde, und so bat er beharrlich diesen Gelehrten aus Balch, dass er nach Konya in seine Hauptstadt kommt. Damals war Konya, wie Balch, Herat, Marw und Neshabur, ein bedeutendes Zentrum für Wissen und Kultur. In Konya, dem Sitz der Rum-Seldschuken, wurden Bahauddin Walad und seine Familie begeistert begrüßt. Der Sultan ging ihm persönlich zum Empfang entgegen, und ebenso kamen ihm die Handwerker und die frommen Persönlichkeiten bis weit vor die Stadt entgegen und gaben ihre Freude darüber, dass der Meister aus Khorasan im Iran zu ihnen gekommen war, Ausdruck. Baha Walad gewann noch mehr Sympathie unter der Bevölkerung und bei allen, als er, statt die Einladung des Sultans und der Notabeln anzunehmen, sich in der Madrasa, der theologischen Lehrstätte in dieser Stadt, niederließ. Der seldschukische Hof galt als Treffpunkt von Dichtern, Gelehrten und Autoren der Farsi-Sprache. Farsi, das Neupersische, war Amtssprache. Am Rechnungshof des Sultans und unter den Gelehrten und Sufis, Dichtern und Historikern wurde Farsi gesprochen, und die meisten schriftlichen Texten waren auf Persisch. Gleich nach Ankunft in Konya eröffneten Bahauddin Walad und sein Sohn Jalaluddin Muhammad Molavi theologische Seminare. Die Vortragssitzungen des jungen Molavi füllten sich immer mehr mit Teilnehmern. Sie kamen aus den verschiedenen Bevölkerungsschichten von Konya. Jalaluddin Muhammad Molavi war 24, als sein Vater starb. In diesem jungen Alter übernahm er sowohl die Fürsorge für die Familie als auch die Leitung und Ausbildung dessen Anhänger. Es war genau in dieser Zeit, dass Sayyid Burhaneddin Muhaqqiq Tirmidhi, ein treuer Schüler von Molavis Vater und Kindheitslehrer von Molavi, in Konya eintraf. Er spornte den jungen Molavi zum unablässigen Studium der persönlichen Aufzeichnungen seines Vaters Bahauddin an und entsandte ihn zur Erweiterung seiner Kenntnisse nach Syrien. Molavi verbrachte 7 Jahre mit seinem Studium und lebte in Enthaltsamkeit. In dieser Zeit dachte er auch viel nach. Er studierte sowohl an den theologischen Zentren in Aleppo und in Damaskus, als auch unter Anleitung von Burhaneddin Tirmidhi in Anatolien, in Kayseri und Konya. Diese 7 Jahre ließen den jungen Jalaluddin Muhammad zu einem gelehrigen Mufti und zugleich zu einem Gnostiker werden. Jalaluddin Muhammad Balkhi war ungefähr 33 Jahre alt, als er endgültig aus Syrien über Kayseri nach Konya zurückkehrte. Nun galt er als ein wichtiger Mufti, der zur Herausgabe von islamischen Rechtsgutachten, Fatwa, berechtigt war. Er beherrschte die offiziellen Wissenschaften derartig gut, dass angesehene Persönlichkeiten wie der Rechtsgelehrte Sirajuddin Umavi und der Hadithologe Sadruddin Konyavi ihm Anerkennung zollten. Die Lehrstunden Molavis über die islamische Rechtsprechung und die Koranexegese nützten nur denen etwas, die sich Theologiewissen aneignen oder reinhören wollten. Sie waren automatisch nicht überfüllt, während seine Vorträge über die Religion allgemein von zahlreichen Zuhörern besucht wurden. Sie kamen aus allen Bevölkerungsteilen, und sogar die Stadtgouverneure und persischsprachige Türken nahmen daran teil. Molavi sprach mit Enthusiasmus und temperamentvoll zu der Menschenmenge und untermauerte das Gesagte mit Geschichten und untermalte es mit Reimen. Demgegenüber verloren andere Vortragssitzungen ihre Anziehungskraft. Die bescheidene und ehrliche sowie freundliche Art von Mulavi hatte eine erstaunliche Wirkung auf seine Schüler und Zuhörer. Er lud sie mit seinen Mahnungen zur Rechtschaffenheit und Gottesehrfurcht ein und erinnerte sie auf eine Weise an ihre schlechten Taten, dass sie Reue überkam und sie manchmal sogar weinten. Nicht nur die allgemeinen Ansprachen, sondern auch die am Theologischen Lehrzentrum fanden besonderes Interesse. Er unterrichtete nicht nur an seiner, sondern auch an anderen Madrasa in Konya. Wenn er sich zu einem der anderen Lehrzentren begab, sah man einen Schwarm von Anhängern ihm folgen. Unterwegs, auf dem Bazar oder in der Stadt trat jeder an ihn heran, der wissen wollte, was das Religionsrecht über ein bestimmtes Problem sagt, oder wenn er nicht wusste, welche religiöse Sitte er in einer bestimmten Situation zu beachten hat. Manche wandten sich auch an ihn, wenn ihnen ein Unrecht geschehen war, zum Beispiel von Seiten mächtiger Leute. Er half allen mit seinem Rat. Unter den Anhängern von Mulavi waren auch ungebildete Leute. Einer von ihnen war ein Vergolder, Sarkub, aus Konya. Er hieß Salah ad-Din und war ein Anhänger von Sayyid Burhan ad-Din. Mulavi schätzte ihn sehr. Salah ad-Din Sarkub kam vom Lande. Er hatte zwar keine Schulbildung erfahren, aber er war ein begeisterter Mystiker. Mit seinen Ausrufen während der Ansprache Molavis verlieh er diesen Versammlungen noch mehr Vitalität. Die Begeisterung dieses alten Mannes ging auch auf Molavi über. Es war in dieser Zeit, dass Molavi seine Gemahlin Goha Khotun verlor. Molavi verspürte Einsamkeit und versuchte, sie durch intensiviertes Lesen, Lehren und Debattieren und Predigen zu überbrücken. Seine Tochter und sein Sohn kehrten von ihrem Unterricht in Syrien nach Konya zurück und erforderten mehr Fürsorge. Molana sah sich gezwungen, erneut zu heiraten. Er vermählte sich mit Kera Khatun, einer Frau aus Konya mit iranischer Abstammung, die Persisch sprach. Bald kehrte wieder häusliche Wärme in das still gewordene Heim Molavis zurück. Liebe Freunde, im nächsten Teil werden wir weiter von Molavi Rumi und aus seinem bewegten Leben berichten und Sie werden auch über Shamse Tabrizi und seinen entscheidenden Einfluss auf Molavi erfahren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nasser el-Mas'udi mit dem Titel Chahar Fasl, das heißt Die vier Jahreszeiten. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Hannah war blass im Gesicht. Sie betete vor sich hin. »O Gott, ich habe dir geschworen, dass ich meinen Sohn in deinen Dienst stellen werde. Aber nun habe ich ein Mädchen auf die Welt gebracht. Ich habe es Maria genannt. Schütze Maria und ihre Kinder vor dem Übel Satans.« Die Frau Imrans hatte gerade ihr Gebet zu Ende gesprochen, als der Prophet Gottes, Zacharias, erfreut eintrat. »Frohe Kunde sei dir, Hannah. Gott, der Erhabene, hat verkündet, dass deine Tochter als Dienerin Gottes im Tempel bleiben darf.« Hannah hörte die Worte Zacharias des Propheten Gottes und ihre Augen leuchteten vor Freude. Tempeldiener von Beitul Muqaddas wetteiferten darum, wer das Töchterchen der Hanna in seine Obhut nehmen sollte. Jeder wollte selber die Fürsorge für dieses liebe Kind übernehmen. Einer sagte, ich werde es wie mein eigenes Kind behüten. Ein anderer meinte, nein, du bist ja gar nicht immer im Tempel, aber ich bin fast immer hier. Ich werde auf Maria achten. Zacharias kam hinzu. Er sagte, Maria gehört zu meiner Familie. Ich bin der Prophet Gottes. Ich selber werde die Fürsorge für dieses Mädchen übernehmen. Der Oberpriester trat heran und sagte, streitet euch nicht mehr. Lasst uns die Losstäbe ins Wasser werfen. Der, dessen Stab nicht untergeht, dem werden wir das Kind überlassen. Alle waren einverstanden. Sie warfen die Stäbe und warteten gespannt. Doch ihre Enttäuschung war groß, denn nur Zacharias Stab ging nicht unter. Gott schien zu wollen, dass das kleine Mädchen von Beginn an unter der Aufsicht seines Propheten aufwächst. Zacharias, der selber kinderlos geblieben war, sagte erfreut, »Ich werde eine Kammer im Tempel für dieses Kind bauen und es wie meinen Augapfel hüten.«
Maria war zu einem gottesfürchtigen jungen Mädchen herangewachsen. Sie hatte ihre Zeit im Tempel mit Gottes Anbetung verbracht. Alle sprachen mit Hochachtung von diesem edlen jungen Mädchen, seiner Gläubigkeit und seiner Reinheit. Wieder war sie beim Beten, als sie plötzlich eine Stimme hörte. Sie hörte diese Stimme sagen, »O Maria, Gott hat dich auserwählt. Er hat dich erläutert und dich zu den Frauen der Welt gestellt.« O Maria, gehorche deinem Herrn, werfe dich nieder und verrichte das Gebet mit den Betenden. Maria wusste, dass die Priester ihr verboten hatten, zu ihnen zu gehen, aber sie konnte auch nicht die Anweisung Gottes übergehen. So stand sie auf und ging zu der Gebetsstätte der anderen, stellte sich in die Reihe hinter sie und verrichtete mit ihnen das Gebet. Plötzlich sah sie alle Augen auf sich gerichtet, und einer der Priester begann, außer sich vor Zorn mit Maria zu schimpfen. Maria wurde vom Gebetsort vertrieben. Josef, einer der Anhänger Zacharias, kam herbeigelaufen und sagte aufgeregt, »Zacharias, wo bist du denn? Schon einige Tage warst du nicht im Tempel.« Zacharias sagte, »Was ist denn passiert?« Josef berichtete, »Sie haben Maria schlecht behandelt. Sie ist ganz schwach geworden. Keiner gibt ihr genug zu essen. Alles nur deswegen, weil sie zusammen mit den Priestern das Gebet verrichtet hat.« Zacharias eilte zu Marias Kammer. Beim Eintreten hörte er sie beten. Erstaunt sah er ein Gefäß mit vielerlei Früchten neben Maria stehen. Er fragte, »Maria, woher kommen diese Früchten? Es kann doch keiner zu dir in die Kammer kommen.« Maria lächelte. Sie antwortete, »Diesen Segen hat Gott geschickt. Gott versorgt, wen er will, ohne darüber zu berichten.« Zacharias begriff. Er kehrte zurück und begann zu beten. »O Gott, ich bin dein Prophet, aber Maria hat mich belehrt. Wahrlich, du gibst das tägliche Brot, ohne darüber abzurechnen. Schicke auch mir von dir ein geläutertes Kind.« Zacharias stand in seiner Gebetsnische und betete auf diese Weise. Da hörte er Engels Stimmen sagen, »Gott verheißt dir einen Sohn namens Jahjo, Johannes.« Hören Sie die Fortsetzung der Geschichte beim nächsten Mal. unserem heutigen Beitrag wurden Verse aus der Sure Ole Imran, Sure 3, zugrunde gelegt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Bojlan mit dem Titel Rose Penhan, auf Deutsch Mysteriöser Geheimnis.
Oh,
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Im Reich des Freundes«. Weiterhin guten Empfang.
Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen, begrüßen wir alle Freunde des Monats Ramadan. Es ist der Monat Gottes. Gott sei Preis und Dank, dass er uns wieder das Glück beschert, diesen Monat zu erleben und einen Proviant für die Rückkehr zu ihm vorzubereiten. Wir alle suchen im Leben nach dem richtigen Weg zum Lebensglück, zu einem Leben in Sicherheit und Frieden und glücklichem Zusammensein mit unserer Familie. Aber was ist eigentlich Glück und wie können wir Sicherheit und Frieden erreichen? Gemäß dem Koran hat Gott den Menschen erschaffen, damit er ihm dient. Der Weg zum Glück führt über diesen Weg. Im Vers 56 der Sure Zariyat, Sure 51, spricht Gott: Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Auch hat der Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, gesagt: Die Anrufung Gottes ist der Kern und die Seele des Gottdienens. Diese Worte sind in der Lehre des Korans verwurzelt, denn Gott spricht im 60. Vers der Sure Ghafir, Sure 40: Euer Herr sagt: Ruft mich an, so erhöre ich euch. Und gleich nach diesem Satz mahnt Gott: Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Mag sein, dass unsere großen Vorbilder daher die Anrufung Gottes zu den besten Formen des Gottdienens gezählt haben. In der Ära, in der wir heute leben, scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen. Wir leben in einem Zeitalter des schnellen Tempos. Wenn wir einen Blick zurückwerfen, stellen wir fest, wie viel Zeit und wie viel Energie wir verwendet und wie sehr wir uns angestrengt haben, ohne eigentlich etwas Beachtliches zu erreichen. Die Beschäftigung mit den materiellen Dingen der Welt hat unsere ganze Zeit in Anspruch genommen und unser Alltag setzt sich aus der Wiederholung dieser Beschäftigungen zusammen. Dieser alltägliche Trab hat so manch einen betrübt und enttäuscht. Das Leben der Gläubigen ist begleitet von täglichen Gebeten und Bittgebeten, und diese helfen ihnen gegen solche Betrübnis. Dennoch passiert es auch ihnen häufig, dass sie in dieser lärmenden Welt mit all den vielen Alltagsbeschäftigungen Gelegenheiten für die Spiritualität aus der Hand verlieren. Da bietet der Monat Ramadan die beste Chance, diese Versäumnisse wieder gut zu machen. Es ist, als ob Gott uns unter den 12 Monaten eines Jahres dafür eine außergewöhnliche Gelegenheit zur Verfügung stellt. Im Monat Ramadan werden nicht nur alle Formen des Gottdienens mehrfach belohnt, sondern auch alle unsere Bittgebete werden erhört. Sogar jeder Atemzug in diesem Monat ist wie eine Lobpreisung Gottes, und der Schlaf der Fastenden zählt als Gottdienen und kommt in die Waagschale ihrer rechtschaffenen Taten zu liegen. Nicht ohne Grund ist das Herz der Gläubigen nach einem Monat Fasten, Bittgebeten und Gottdienen erfüllt mit Ruhe und Freude und Zukunftshoffnung. Einen Monat lang haben die Gläubigen Augenblick für Augenblick den Reiseproviant für die Seligkeit angereichert. Gibt es noch etwas Besseres für einen Menschen? Was könnte den Menschen mehr beruhigen, als Gott zufriedenzustellen und in seine Nähe zu gelangen? Es ist eine große Gnade Gottes, dass er uns ungeachtet unserer Sünden und unseres Ungehorsams erlaubt, mit ihm zu sprechen. Gott hat uns unzählbar viele Gaben zukommen lassen. Sollten sich alle Dschinn und Menschen zusammentun, um die Gaben, mit denen er auch nur einen Menschen beschert hat, zu zählen, wären sie nicht in der Lage dazu. Dennoch gibt es den einen oder anderen, der, obwohl er eingedeckt ist mit den Gaben Gottes, sich gegen ihn, gegen seinen Schöpfer stellt, seine Gebote übergeht und genau das tut, was er verboten hat. Dies ist so ähnlich, wie wenn jemand von uns jahrelang einem Freund stetig geholfen hat, aber dieser Freund diese Freundlichkeit nicht nur geringschätzt, sondern uns sogar unter irgendeinem Vorwand feindselig behandelt. Wir Menschen würden natürlich angesichts eines solchen Verhaltens die Freundschaft abbrechen. Aber Gott tut das nicht. Er weist den Sünder nicht ab. Vielmehr räumt er ihm die Möglichkeit der Anrufung und des Bittgebets ein, und wenn er in Schwierigkeiten gerät, darf er ihn um Hilfe bitten. In dem Eröffnungsgebet zum Monat Ramadan heißt es daher: O Gott, du hast mir erlaubt, dich zu bitten und mein Anliegen bei dir zu äußern. Es ist eine große Huld, dass wir seinen Namen aussprechen, ihn rufen und ihm unsere Geheimnisse anvertrauen und unserem Bitten vorlegen dürfen. Nachdem der Diener sich zu dieser großen Wohltat Gottes bekannt hat, spricht er weiter: So erhöre, du Allerhörer, meinen Wunsch und erfülle, du Gnädiger, mein Bittgebet und fang mich auf, du Vergebender, bei meinem Stolpern. Nachdem dem Diener erlaubt wurde, vor Gott zu treten, geziemt es sich, dass er, bevor er irgendeinen Wunsch äußert, erst, soweit wie möglich, an all die Huld denken, die der Schöpfer ihm bereits erwiesen hat. Gott hat uns sehr viele Gaben beschert, aber die meisten von uns vergessen diese Gnaden. Wenn wir nur ein wenig mehr nachdenken, erkennen wir einen Teil dieser Wohltaten und wird uns ein wenig bewusst, wie wichtig sie waren und sind. Aber es gibt auch Gaben, die wir erst bei tieferem Nachdenken erkennen. Es sind Gnaden, die die meisten von uns außer Acht lassen, zum Beispiel, dass Gott ein Übel von uns ferngehalten hat. Manchmal vergessen wir schnell, dass Gott uns aus einer Not herausgeholfen hat oder wir machen uns nicht bewusst, dass er ein Übel abwehrte, das uns hätte treffen können. In dem Gebet der Öffnung zu Beginn des Fastens heißt es daher im Anschluss an die übrigen Sätze weiter: Denn wie oft hast du, o mein Gott, mich aus einer Not befreit, Sorgen aufgehoben, Stolpern aufgefangen und Sünden großzügig übersehen, Gnade verbreitet und eine Fessel aus Unheil aufgelöst. Wenn jemand ein wenig über die unglücklichen Ereignisse, die er erlebt hat und die nach einiger Zeit einen guten Ausgang fanden, nachdenkt, wird ihm klar, wie sehr Gott ihm bereits Gnade erwiesen hat. Man stelle sich nur einmal eine schwierige Situation vor, zum Beispiel, dass man selber oder einer unserer Lieben schwer erkrankt ist und für die Finanzierung der baldigen Behandlung und Medikamente nicht genug Geld besitzt, so dass eine ernsthafte Gefahr droht, wenn er nicht rasch etwas unternimmt. Unter solchen Umständen wird jeder alles Mögliche versuchen, um einen rettenden Ausweg zu finden. In dem Moment, wo er intensiv seine Notlage verspürt, tut sich dann plötzlich eine Tür auf und er wird aus dieser Situation gerettet, die anscheinend aussichtslos war und ihn an den Rand zur Resignation und Verzweiflung getrieben hatte. Manchmal verhindert Gott, der Allbarmherzige, dass der Mensch vor einem Unglück betroffen wird. Daher sollte uns ein Unglück, welches andere trifft, während wir davon verschont bleiben, nachdenklich stimmen. Wenn wir morgens das Haus verlassen und abends heil wieder nach Hause kommen, so ist es Gott zu verdanken, wenn er Übel und Probleme, denen wir hätten begegnen können, von uns ferngehalten hat. Er hat uns auch ein Augenpaar verliehen und bislang tausende Gefahren davon abgehalten, damit wir nicht erblinden. Er hat uns einen Leib gegeben und ihn bislang vor hunderterlei Krankheiten geschützt, damit wir gesund bleiben. Aber über all diese Gnaden kommen die immateriellen Wohltaten Gottes zu stehen. Gott hat uns mit der Gabe versehen, gläubig zu sein und unseren Verstand zu benutzen. Viele verlassen am Morgen das Haus als Gläubige, aber am Abend kehren sie mit erschütterndem Glauben zurück oder vielleicht sogar haben sie ihren Glauben gänzlich verloren. Es hat schon viele gegeben, die erst auf dem geraden Weg, dem Weg Gottes waren, aber nach einiger Zeit von ihm abgeraten sind und sich abwegigen Gruppen anschlossen. So lasst uns Dankbarkeit zeigen für die Gaben Gottes, damit wir sicher bleiben vor allen Übeln. O Gott, lass Tag und Nacht für mich ausgefüllt sein mit deiner Dankespreisung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.